Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, guten Abend. Die Corona-Wirtschaftshilfen kosten den Staat monatlich mehrere Milliarden Euro und eine Reihe von Politikern meint jetzt, das kann im kommenden Jahr nicht so weitergehen. Darüber berichten wir gleich. Außerdem, die Euro-Gruppe sitzt heute virtuell zusammen. Als Ergebnis könnte eine Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus stehen. Und bei den Vereinten Nationen treffen syrische Konfliktparteien aufeinander, um zusammen eine neue Verfassung auszuarbeiten. Auch das ein Thema bei uns. Der Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich heute um die schwierige Lage von politischen Stiftungen. Betriebe, die wegen des Teil-Lockdowns gerade geschlossen bleiben müssen, also Cafés, Kinos und viele mehr, bekommen vom Staat einen Großteil ihrer entgangenen Umsätze erstattet. Das kostet monatlich mehrere Milliarden Euro und dazu kommen dann noch die normalen Überbrückungshilfen und das Geld für Kurzarbeit. Es geht im Grunde niemand wirklich davon aus, dass die Corona-Pandemie sich im Januar schon erledigt hat, beziehungsweise es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch dann weiter Beschränkungen gelten. Ob dann aber auch weiterhin so viel Geld fließen wird und wer am Ende dafür bezahlen soll, das ist umstritten. Panayotis Gavrilis fasst die Debatte zusammen.
Wir werden noch jahrelang, würde ich voraussagen, an den ökonomischen Folgen dieser Krise zu arbeiten haben.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel. Um die Folgen für die Wirtschaft in Grenzen zu halten, nimmt der Bund viel Geld in die Hand. Restaurants oder Cafés, die wegen des Teil-Lockdowns aktuell geschlossen bleiben müssen, kriegen für November und Dezember bis zu 75% des Umsatzes ersetzt. Allein diese Maßnahme kostet den Bund immerhin knapp 15 Milliarden Euro im Monat. Und so scheint es ist bereits Geld von den Novemberhilfen an die Unternehmen geflossen. Das versichert zumindest Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einer Videokonferenz mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen.
Wir hatten Stand heute 55.000 Anträge bereits, nach wenigen Tagen also. Und 90% der Abschlagszahlungen, die beantragt wurden, sind bereits überwiesen.
Zuvor hatte Altmaier im Deutschlandfunk einer Verlängerung dieser Direkthilfen eine Absage erteilt.
Wir können ganz sicherlich nicht auf unbegrenzte Zeit sehr umfassende Pakete weiterführen.
Altmaier verweist auf die sogenannte Überbrückungshilfe 3, die ab Januar bis Ende Juni gelten soll. So können Unternehmen oder Soloselbstständige mehr Fixkosten sich erstatten lassen. Dabei geht es um Kosten bis zu 200.000 Euro statt wie bisher 50.000 Euro. Von Lockerung aber spricht Altmaier hingegen nicht.
Es wird Stand heute, auch nach dem 20. Dezember, Einschränkungen geben müssen. Und es kann durchaus sein, wenn ich das Stimmungsbild in allen Ländern richtig deute, dass das auch für die Gastronomie gilt.
Die LänderInnen kritisieren weiter die Forderung auch von Unionsbundestagsabgeordneten, sie sollten sich finanziell stärker an den Kosten der Corona-Pandemie beteiligen. Die Länder leisten bereits sehr viel, verteidigt sich Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt.
Wenn die Bundesregierung, auch das Kanzleramt, ja auch in der Ministerpräsidentenkonferenz die Taktung vorgibt und sagt, bei einem Inzidenzwert von 50 wird die Branche X geschlossen, wie jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, dann geht es um einen Entschädigungsanspruch und das können nicht die Länder machen.
Der Bund will im nächsten Jahr fast 500 Milliarden Euro ausgeben, fast 180 Milliarden davon sind neue Schulden. Wie aber soll das Geld wieder reinkommen? Für Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist klar, durch Steuererhöhungen.
Wir hatten uns im letzten Wahlprogramm zum Beispiel vorgestellt, dass es so ist, dass der Spitzensteuersatz für diejenigen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, etwas höher ausfällt als heute. Und ich glaube, das ist auch richtig.
Der CDU-Politiker Peter Altmaier kontert, wir haben Steuererhöhungen ausgeschlossen für diese Wahlperiode. Für Entlastung, zumindest bei ArbeitnehmerInnen, wollen Union und SPD mit einer Homeoffice-Pauschale sorgen. Jeder Tag Homeoffice soll pauschal mit 5 Euro Kosten angerechnet werden können. Laut SPD sind das maximal 100 Tage im Jahr, maximal 500 Euro, begrenzt zunächst auf 2 Jahre.
Bisher ist es nur möglich, dass ein festes Arbeitszimmer steuerlich abgesetzt werden kann. Ich freue mich, dass in der Koalition jetzt über eine Pauschale geredet wird und ich rechne damit, dass auch zeitnah entschieden wird.
So Hubertus Heil, dessen Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten parallel dazu innerhalb der Regierung abgestimmt wird. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Werbungskosten steuerlich geltend machen, bis zu 1.000 Euro ganz ohne Nachweise. Bei der Pauschale ist aber noch nicht klar, ob sie auf die bereits existierende Pauschale von 1.000 Euro draufgerechnet wird oder separat von allen geltend gemacht werden kann. Heißt, es könnten am Ende nur diejenigen profitieren, die mehr als 1.000 Euro Kosten für ihre Tätigkeit angeben.
Der Beitrag von Panayotis Gavrilis. Und wir bleiben noch bei Corona. Neben den ganzen finanziellen Fragen wird angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen auch weiter über die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen im Dezember gerungen. Angela Merkel zum Beispiel findet es gar nicht gut, dass einige Länder über Weihnachten Hotelübernachtungen erlauben wollen. Frank Capellan berichtet.
Irgendwie scheint Angela Merkel die Corona-Welt in Deutschland nicht mehr zu verstehen. 7 Stunden lang hatte sie in der vergangenen Woche mit den Ländern verhandelt. Danach wurden der Öffentlichkeit einvernehmliche Ergebnisse präsentiert. Doch schon am Tag drauf war vieles wieder gar nicht einvernehmlich. Dass Hotelübernachtungen bei Familienbesuchen über Weihnachten in einigen Bundesländern möglich sein sollen, ist der Kanzlerin ein Dorn im Auge. Schon vergangenen Donnerstag hatte Helge Braun, ihr Kanzleramtschef, diese Kehrtwende kritisiert. Heute legt Regierungssprecher Steffen Seibert nach.
Da touristische Reisen von familiär bedingten Reisen nun einmal schwer abzugrenzen sind, haben Bund und Länder genau eine solche private Nutzung von Hotels eben nicht in ihren Beschluss aufgenommen.
Mir hat die Fantasie gefehlt zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten. Mit dieser Bemerkung wird Merkel aus einer Schalte des CDU-Präsidiums zitiert. Ausdrücklich soll die Kanzlerin nicht Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern gemeint haben, wo die Corona-Infektionszahlen deutlich niedriger sind. Sehr wohl aber Berlin. Die Sorge Merkels ist nicht unbegründet, dass Touristen unter dem Vorwand eines Familienbesuches an den Feiertagen in die Hauptstadt reisen könnten. Auch NRW, Sachsen, Niedersachsen und Hessen wollen Hotelübernachtungen an den Feiertagen entgegen ihrer Empfehlung erlauben.
Naja, wir leben ja auch als Politiker immer in diesem Zwiespalt. Wie weit sollen wir jetzt in den Privatbereich hinein regeln? Da sind auch die Bundesländer sehr unterschiedlich.
Erklärt Angela Merkel dann am Nachmittag während einer Videoschalte mit Polizisten. Wer soll den Reisegrund wie kontrollieren? Ordnungsamt, Polizei, Hoteliers? Eine Beamtin erklärt ihr, dass der Polizeialltag in Corona-Zeiten schon kompliziert genug sei. Corona-Leugner, Maskenverweigerer. All das gehe ganz schön an die Substanz.
Es sind auch schöne Erlebnisse, wo man sagt, naja, hier habe ich gemahnt und dann war jemand auch einsichtig.
Natürlich, das gibt es toi 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 zum Glück auch. Das muss man allerdings dazu sagen, manchmal, wenn wir wieder neue Regelungen haben oder die Maskenpflicht in einer Fußgängerzone eingerichtet wird, dann hat sich das von jetzt auf gleich nicht sofort rumgesprochen. Und dann müssen wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen sensibel sein, Fingerspitzengefühl haben.
Gesundheitsminister Jens Spahn denkt unterdessen bereits an die nächste Pandemie. Der Christdemokrat kündigt den Aufbau einer nationalen Gesundheitsreserve an. Wir müssen besser vorbereitet sein, betont der Minister.
Sie besteht im Kern aus Schutzausrüstung und Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten.
1 Milliarde Euro ist für die Beschaffung eingeplant. Vorzusorgen ist immer teuer, meint Spahn. Alles schön und gut, erklärt dazu Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Es kommt aber reichlich spät nach all den Ankündigungen des Wirtschaftsministers.
Eigentlich war Herr Altmaier ja dazu beauftragt, mit Blick auf die Versorgungssicherheit, mit Masken, mit Reagenzien, dafür zu sorgen, dass wir eine Pandemiewirtschaft aufbauen.
Jens Spahn wiederum muss zunächst mit Hochdruck dafür sorgen, dass die Impfzentren ans Laufen kommen. Und ähnlich wie CSU-Chef Markus Söder kündigt auch der Gesundheitsminister heute an, beim Impfen mit gutem Beispiel voranzugehen, um Impfgegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ich bin gegen so ziemlich alles geimpft, wogegen man sich impfen lassen kann, auch sehr bewusst. Ich halte Impfen für eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Es vermeidet Leid, es vermeidet Todesfälle. In dem Moment, wo ein Covid-19 Impfstoff zugelassen ist, bin ich natürlich sofort und grundsätzlich bereit, mich impfen zu lassen.
Aber natürlich erst dann, wenn er an der Reihe sei.
Frank Capellan war das zur Corona-Lage. Große Hoffnungen ruhen vor allem darauf, dass bald ein Impfstoff kommt und sich dadurch die Frage der Maßnahmen und auch der Wirtschaftshilfen sozusagen von selbst erledigt. Der Pharmakonzern Moderna beantragt jetzt für seinen Impfstoff in Europa und in den USA eine Eilzulassung. Und unsere USA-Korrespondentin Doris Simon fasst die Einzelheiten zusammen.
Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus könnten in den Vereinigten Staaten bereits am 21. Dezember beginnen. Am 10. Dezember wird sich der zuständige Ausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA mit dem Impfstoff der Unternehmen Pfizer-BioNTech befassen, eine Woche später dann mit dem Moderna-Vakzin. Beide Impfstoffe setzen sogenannte Boten-RNA ein. Diese regt den körpereigenen Zellen die Produktion von Stoffen an, die das Coronavirus bekämpfen. Pfizer-BioNTech und Moderna haben zugesagt, bereits im Dezember Millionen Dosen ihrer Impfstoffe in den USA zur Verfügung zu stellen. Beide Vakzine müssen zweimal verabreicht werden, damit sie wirksam sind. Als erste sollen Ärzte und Pfleger, Polizisten, Personal in kritischen Einrichtungen sowie Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Die zur Verfügung stehenden Dosen reichen aber nicht aus, um diese Personengruppen komplett noch vor Jahresende impfen zu können. Währenddessen steigt die Zahl der Infizierten und der Krankenhauseinlieferungen in fast allen US-Bundesstaaten weiter steil an, ebenso die Zahl der Toten. Über 266.000 Menschen sind bislang in den Vereinigten Staaten an Covid gestorben. Der Infektionsexperte Dr. Anthony Fauci erwartet nach den Reisen zu Thanksgiving eine weitere dramatische Zunahme der Infektionen.
Innenminister Horst Seehofer plant schon seit längerem eine Reform des Bundespolizeigesetzes. Er will, dass die Bundespolizei mehr Befugnisse bekommt, vor allem im technischen Bereich, also zum Beispiel was die Überwachung von verschlüsselten Messenger-Diensten angeht. Die SPD hat sich dagegen bisher gesperrt, aber nun gibt es offenbar einen Kompromiss und den schildert uns Gudula Geute.
Die Bundespolizei ist zuständig für den Grenzschutz, für die Sicherung von Bahn- und Flugverkehr. Sie stellt die Bundesbereitschaftspolizei, die die Länder bei Großereignissen unterstützt. Gegenüber dem alten Bundesgrenzschutz, aus dem sie hervorgegangen ist, hat sich das Aufgabenspektrum verschoben und verbreitert. Seit vielen Jahren wird deshalb über eine Reform der gesetzlichen Grundlagen diskutiert, die sich seit 1994 nicht wesentlich verändert haben. Nach langem Streit haben sich Fachpolitiker aus CDU, CSU und SPD jetzt darauf geeinigt, die Aufgaben und die Befugnisse der Bundespolizei zu erweitern. Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Vogt, hält das für nötig.
Es hat sich natürlich die Kontrolle an der Grenze, für die früher der Bundesgrenzschutz zuständig war, doch sehr gewandelt. Und wir haben zusätzlich natürlich durch die digitale Welt ganz andere Herausforderungen auch für die polizeiliche Arbeit der Bundespolizei.
Die Eckpunkte, über die zuerst die FAZ berichtet hat und die unserem Hauptstadtstudio vorliegen, sehen neue Befugnisse vor, von der Erteilung von Aufenthaltsverboten über die Abwehr von Drohnen bis zur Entnahme von Blutproben. Ganz besonders umstritten dabei ist die Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ. Sie soll ermöglichen, dass die Polizei zum Beispiel Chats in Messenger-Diensten mitlesen kann. Die Befugnis ist umstritten. Thorsten Frey, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, betont gegenüber der FAZ, im Kern gehe es dabei gar nicht um eine Befugniserweiterung, sondern um eine Anpassung der Kompetenzen an die technische Umwelt. Die Bundespolizei solle mitlesen dürfen, wo sie bisher schon Telefone abhören durfte. Kritiker dagegen verweisen darauf, dass der technische Eingriff viel größer ist, denn zum Mitlesen ist der Griff auf die Festplatte nötig. Daran waren Kompromisse bisher gescheitert, auch weil die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sich strikt gegen die Befugnis ausgesprochen hatte. Der Kompromiss laute nun, sagt Ute Vogt, Quellen-TKÜ ja, die deutlich weitergehende Online-Durchsuchung nein.
Und es ist im Bundespolizeigesetz streng begrenzt auf die Straftaten, um die sich die Bundespolizei insbesondere kümmern muss, also zum Beispiel Schleuserkriminalität, Menschenhandel.
Teile der Opposition widersprechen. Hier gehe es nicht um Strafverfolgung, sondern um Gefahrenabwehr, sagt etwa die Innenpolitikerin der Linkspartei Martina Renner.
Da habe ich grundsätzlich große Probleme, weil wir hier sozusagen im Bereich sind vor konkreten Strafverfolgungsmaßnahmen, wo es um eher vage Verdachtsmomente gibt und die können niemals so tiefe Eingriffe normieren.
Die FDP spricht vom nächsten Schritt in Richtung Überwachungsstaat und gläsernem Bürger. Die Große Koalition verfahre nach dem Motto, alle sollen alles dürfen, moniert Fraktionsvize Stefan Thomer. Trotz der Kritik ihrer Parteivorsitzenden glaubt aber die SPD, Frau Vogt.
Ich gehe davon aus, dass wir das in der Bundestagsfraktion so beschließen.
Die Eckpunkte sehen nicht nur eine Erweiterung der Befugnisse vor, sondern auch mehr eigene Aufgaben bei der Strafverfolgung. Unter anderem soll die Bundespolizei nicht nur für Vergehen, sondern auch für Verbrechen zuständig sein. Die linken Politikerin Martina Renner kritisiert das.
Die Zentralisierung polizeilicher Gewalt schwächt das im Grundgesetz festgelegte Föderalismusprinzip, was Ergebnis auch der Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte ist.
Es geht nur darum, dass man Grenzfälle aufgreift, damit die Bundespolizei praktisch nicht während ihrer Arbeit, während Ermittlungsarbeiten einfach abgeben muss an die Länderpolizeien.
Antwortet die Koalitionspolitikerin Vogt. Es solle keine Ersatzpolizei des Bundes geschaffen werden. Immerhin müssten die Länder der Reform ja auch im Bundesrat zustimmen. Aus diesem Grund konnte Horst Seehofer einen seiner Wünsche nicht erfüllen. Die Schleierfahndung bleibt grundsätzlich nur bis 30 Kilometer hinter der Grenze erlaubt.
Aus unserem Hauptstadtstudio Gudula Geuter. Der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, wurde während der Finanzkrise ins Leben gerufen. Ganz grob zusammengefasst geht es darum, Staaten in Krisensituationen Kredite zu geben, um sie vor einer Staatspleite zu schützen. Und im Gegenzug müssen die Staaten dann harte Regeln einhalten. In Erinnerung ist natürlich vor allem der Fall Griechenland, wo die Menschen auch heute noch massiv unter dem Sparzwang leiden. Seit langem wird an einer Reform oder an einer Weiterentwicklung des ESM gearbeitet. Heute trifft sich die Eurogruppe und dort könnte es dann ein Ergebnis geben, allerdings wahrscheinlich erst sehr spät am Abend. Und Peter Kapern schildert schon mal die Pläne.
Es gibt Dinge, die sind gedanklich kaum zu durchdringen. Eine Raumzeitkrümmung des Universums zum Beispiel und die Existenz von Wurmlöchern. Aber auch hier auf der Erde gibt es ähnlich schwer erklärbare Phänomene, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute Nachmittag erläuterte.
Das gehört ja zu den Besonderheiten Europas, dass man eine Einigung hat, man sie noch nicht hat. Ganz oft.
Die Einigung, die Scholz meinte, die man hat und doch nicht hat, das ist die Einigung auf eine Reform des ESM. Der Europäische Stabilitätsmechanismus war 2012 gegründet worden, um Euro-Ländern, die in finanzielle Turbulenzen geraten sind und Richtung Staatspleite taumeln, finanziell aus der Patsche zu helfen. Und zwar durch zinsgünstige Kredite. Hilfe gegen drastische Strukturreformen. So lautet im Bedarfsfall der Deal, von dem Griechenland zum Beispiel ein Lied singen kann. Um den europäischen Finanzsektor aber dauerhaft stärker und weniger krisenanfällig zu machen, ist eine Vielzahl von Neuerungen und Reformen auf den Weg gebracht worden. Eine davon ist die Reform des ESM selbst. Er soll eine weitere neue Aufgabe übernehmen, nämlich die eines Backstops für den Single Resolution Fund. Dieser SRF, zu Deutsch einheitlicher Abwicklungsmechanismus, ist gewissermaßen ein Geldtopf, der derzeit von den Banken der Euro-Länder aufgefüllt wird. 55 Milliarden Euro soll er schon bald beinhalten. Das Geld ist dafür gedacht, die Kosten zu tragen, wenn eine Bank pleite geht und abgewickelt werden muss, damit nicht, wie in der Finanzkrise, noch einmal der Steuerzahler einspringen muss. Falls aber die 55 Milliarden nicht ausreichen, soll der ESM mit einem Kredit einspringen, den die Banken dann anschließend zurückzuzahlen hätten. Das ist das Konstrukt, das Finanzminister Scholz heute als Einigung bezeichnete, die man hat und doch nicht hat. Denn in der Tat sind alle Euro-Länder einig, dass die ESM-Reform so kommen soll. Trotzdem fehlt aber noch der finale Beschluss.
Wir sind schon seit einem Jahr über die rechtlichen Rahmenbedingungen miteinander einig und warten jetzt alle darauf, dass der Ratifizierungsprozess in allen Ländern starten kann.
Bislang konnte die Ratifizierung nicht gestartet werden, weil die Reform des ESM zwischen die Fronten der italienischen Innenpolitik geraten war. Ein Teil der Reform dreht sich nämlich um die Frage, mit welchem Verfahren im Bedarfsfall Staatsschulden umstrukturiert werden können. Die rechtsextreme Lega mobilisierte gegen die ESM-Reform mit dem Argument, die EU zwinge die Finanzmärkte, von Italien höhere Zinsen zu verlangen. Die italienische Regierung fürchtete die Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen und blockierte die Umsetzung der ESM-Reform, der sie in der Sache schon zugestimmt hatte. Jetzt aber haben etliche EU-Finanzminister Anzeichen dafür ausgemacht, dass Italien seine Blockade beendet. Doch damit ist die Kuh noch nicht ganz vom Eis. Denn auch die Bundesregierung verlangt noch spezielle Zusicherungen. Zum Beispiel, dass der Abbau fauler Kredite in den Bilanzen europäischer Banken so fortgesetzt wird, wie er in letzter Zeit gelaufen ist. Olaf Scholz ist optimistisch, dass sich die letzten Probleme jetzt lösen lassen.
Wenn es gut läuft, dann könnte es sein, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen und das wäre wirklich ein gutes Zeichen in stürmischer See.
Und dann hätte man die Einigung, die man schon lange hat, endlich auch wirklich.
Informationen von Peter Kapern. Und wir bleiben bei internationalen Zusammenschlüssen. Vor ungefähr einem Jahr hat Frankreichs Präsident Macron die NATO als hirntot bezeichnet. Donald Trump, der hatte ohnehin nie viel übrig für das Verteidigungsbündnis. Mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden hoffen jetzt aber viele in Europa auf bessere Zusammenarbeit. Ab morgen treffen sich die Außenminister der NATO-Staaten. Außerdem will die EU offenbar nach Donald Trump ihre Zusammenarbeit mit den USA auf neue Füße stellen. Über all das können wir jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, fangen wir mal bei der NATO an. Ab morgen treffen sich virtuell die Außenminister. Welche Themen stehen da ganz oben auf der Agenda?
Ja, es wird wieder eine Videokonferenz sein, morgen und übermorgen Nachmittag, wegen der Zeitverschiebung nach Nordamerika natürlich. Es wird zunächst um zwei Themen gehen. Das eine ist der geplante Abzug aus Afghanistan. Da sagte Generalsekretär Stoltenberg eben bei seiner Pressekonferenz, es wird sehr schwierige Entscheidungen im nächsten Jahr zu treffen geben. Entweder abziehen und das Land dem Rückschritt überlassen oder sich auf einen langen weiteren Einsatz mit erheblichen Risiken einstellen. Und darin schwang meiner Meinung nach schon die Erkenntnis mit, dass auch mit einer Biden-Regierung vermutlich nicht sofort der Rückzug vom Rückzug kommen wird. Wobei die US-Botschafterin im Bündnis gerade gesagt hat, die neue Regierung habe natürlich alle Optionen, das auch anders zu entscheiden. Der vereinbarte Abzug ist an Bedingungen geknüpft, die eigentlich nicht gegeben sind. Und daher ist aus Sicht der NATO bisher eigentlich auch jedes Szenario denkbar, bis dahin, dass der Einsatz doch noch verlängert wird oder ein anderer sofort sich dort anschließt. Das zweite Thema morgen sind die Empfehlungen für eine politische Stärkung der NATO. Sie haben es ja erwähnt, nachdem Emmanuel Macron da vor einem Jahr davon gesprochen hatte, die NATO sei hirntot. Da hat der deutsche Außenminister eine Expertengruppe initiiert, die sich Gedanken machen sollte um eine bessere Abstimmung in der NATO. Thomas de Maizière war aus Deutschland daran beteiligt. Diese Empfehlungen werden morgen zum ersten Mal diskutiert. Sie sind noch nicht offiziell veröffentlicht. Das wird wahrscheinlich morgen passieren. Und Jens Stoltenberg wird dann daraus im nächsten Jahr einen Vorschlag erarbeiten. Insgesamt soll die NATO als politische Organisation gestärkt werden und auch die Abstimmungsprozesse innerhalb der NATO sollen verbessert werden.
Wenn es jetzt diese Reformvorschläge gibt und bald gibt es auch einen neuen US-Präsidenten, heißt das, es kommen jetzt wieder bessere Zeiten für die NATO?
Na, ich glaube, nicht wenige waren zumindest insgeheim erleichtert. Aber offiziell lief das ja immer gut. Die USA haben sich nicht aus der NATO zurückgezogen. Sie haben auch nicht Truppen abgezogen. Im Gegenteil, die USA sind nach wie vor der tragende Pfeiler in der NATO. Aber sicher wird jetzt manches einfacher. Jens Stoltenberg sprach gerade davon, wie lange er Joe Biden schon kennt. Und ganz interessant eben die US-Botschafterin beim Bündnis Kay Bailey Hutchison. Sie ist ja eine altgediente Senatorin, die sich immer zur NATO bekannt hat, aber sie ist eben auch Republikanerin und sie sprach eben ganz selbstverständlich von der nächsten Regierung, die jetzt kommen wird und dass man einen guten Übergang hier in der NATO gewährleisten will. Sie hat sich da also völlig so verhalten, wie man es früher mal von einem Machtwechsel in Amerika gekannt hat. Es ist interessant, es gab noch kein Eingeständnis der Niederlage durch den Präsidenten, aber die NATO-Botschafterin sichert hier jetzt schon mal den professionellen Übergang zu.
Gucken wir noch ganz kurz auf das Verhältnis EU-USA. Da berichtet die Financial Times, dass die EU nach Donald Trump ihr Verhältnis zu den USA auf ganz neue Füße stellen will. Worum genau geht's da?
Ja, also natürlich auch bei der Europäischen Union gibt der bevorstehende Regierungswechsel Grund zu großer Erleichterung, sicher im Vergleich zur Alternative, die sich gestellt hätte. Joe Biden ist bekannt in Europa seit Jahrzehnten im Geschäft. Die EU will hier die Zeichen auf Aufbruch stellen und sie will einerseits natürlich die transatlantische Zusammenarbeit wieder verstärken, aber sie will auch ihre eigenen Interessen stärker definieren, denn das wird nicht, auch mit einer Biden-Regierung, nicht immer deckungsgleich sein, gerade was Handels-, was Wirtschaftsfragen angeht, die Besteuerung großer Technologieunternehmen etwa, aber auch mit Blick auf China wird es nicht ganz deckungsgleich sein. Da hat man jetzt 5 Hauptfelder identifiziert: Kampf gegen Covid, Verbesserung der wirtschaftlichen Erholung, Bekämpfung des Klimawandels, Wahrung des Multilateralismus und Förderung von Frieden und Sicherheit. Da will man mit den USA stärker zusammenarbeiten, aber auch schon sehr frühzeitig die Themenfelder identifizieren, wo die EU hier ihre eigenen Interessen auch deutlich machen wird.
Bettina Klein mit den Informationen aus Brüssel vor dem virtuellen Treffen der NATO-Außenminister. Vielen Dank. Die äthiopische Regierung unter Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed geht seit Wochen mit Militärschlägen gegen die Provinz Tigray vor. Die Zentralregierung hat bereits ihren Sieg vermeldet. Aus der Region wiederum heißt es, die Kämpfe würden weitergehen. Zehntausende Menschen sind bereits geflohen und es ist von Massakern, von Plünderungen und von Vergewaltigung die Rede. Was vor Ort aber genau passiert, das ist nur schwer herauszufinden, berichtet jedenfalls unsere Korrespondentin Antje Diekans.
Die Abendnachrichten im äthiopischen Staatsfernsehen. Was hier vermeldet wird, hat mit neutraler Berichterstattung nicht viel zu tun. Am Wochenende verkündet der Sprecher einen angeblichen Sieg der Armee in der Tigray-Region. Unsere heroischen Verteidigungskräfte haben die Stadt Mekelle unter ihre Kontrolle gebracht. Die Armee beglückwünscht das äthiopische Volk und vor allem die Menschen in Tigray zu ihrer Befreiung. Anfang des Monats hatte Ministerpräsident Abiy Ahmed seine Truppen in den Norden des Landes geschickt, um dort gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF vorzugehen. Der Armeesprecher sagt, inzwischen gäbe es nur noch ein paar versprengte Kämpfer, die aufgespürt werden müssten. Wir suchen nach diesen Elementen, die sich in Löchern verstecken. Wir haben der TPLF Panzer, Raketenwerfer und andere Waffen abgenommen. Der Anführer der TPLF spricht dagegen davon, dass seine Truppen sich noch längst nicht geschlagen geben würden. Rund um die regionale Hauptstadt Mekelle werde weiter gekämpft. Von Beginn an gab es kaum verlässliche Informationen über die Lage in der Region. Alle Internet- und Telefonverbindungen sind unterbrochen. Der äthiopische Minister für Demokratisierung beschuldigt im Sender BBC, die TPLF für die Situation verantwortlich zu sein. Die Infrastruktur ist von der TPLF zerstört worden. Wir müssen jetzt alles wieder aufbauen, damit auch Journalisten Zugang haben und ihren Job machen können. Die TPLF hat die Telekommunikationswege blockiert, damit die Menschen in Tigray vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Die äthiopische Regierung lässt allerdings auch kaum Hilfslieferungen in den Norden des Landes zu. Jeden Tag fliehen hunderte Menschen in das Nachbarland Sudan. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat behelfsmäßige Lager eingerichtet. Viele Geflüchtete berichten von heftigen Angriffen der Regierungsarmee. Unser gesamtes Dorf wurde beschossen. Abiy Ahmed hat seine Truppen überall hingeschickt. Seinetwegen können wir nicht mehr in Frieden leben. Der äthiopische Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger des vergangenen Jahres hat viel an Rückhalt verloren. Am Morgen stellte er sich im Parlament Fragen zu seinem Vorgehen. Die Veranstaltung wurde live bei Facebook übertragen, womit die Regierung wohl auch ihre Offenheit demonstrieren wollte. Allerdings war von den Abgeordneten kaum Kritik zu hören. Die vielen Nachfragen, die gleichzeitig von Nutzern des sozialen Netzwerks eingingen, blieben unbeantwortet.
Die Vereinten Nationen versuchen seit Jahren ohne Erfolg eine Verhandlungslösung für den Krieg in Syrien zu finden. Zum vierten Mal gibt es jetzt Gespräche in Genf mit Vertretern von Präsident Assad, mit Oppositionellen und mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, die gemeinsam an einer Verfassung für Syrien arbeiten sollen. Zu den Erfolgsaussichten Dietrich Kalmeurer.
Auf Videoaufnahmen, die die Vereinten Nationen in Genf verschickt haben, ist zu sehen, wie der UNO-Syrien-Beauftragte Geir Pedersen die Verhandlungsdelegationen begrüßt hat. Mit Mund-Nasen-Schutz und Corona-Abstand saßen in einem Saal des Genfer Völkerbundpalastes je 15 Abgesandte der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Männer und Frauen, die kleine Runde des syrischen Verfassungskomitees. Die Delegationen gaben keine Stellungnahmen ab. Vor Beginn der Gespräche hatte sich lediglich der UNO-Diplomat Geir Pedersen geäußert. Demnach werde man mit der gleichen Tagesordnung fortfahren wie beim letzten, ergebnislos verlaufenen dritten Treffen des Komitees im August. Das ist die Diskussion sogenannter nationaler Grundlagen und Prinzipien. Viel mehr kann man wohl noch nicht erwarten. Es seien schwierige und langwierige Gespräche, sagte der UNO-Syrien-Beauftragte. Durch den seit 2011 andauernden Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen herrscht Misstrauen. Eins der Probleme, bei dem wir auf Fortschritte hoffen, ist das Thema der Entführten, Gefangenen und Vermissten. Ich hoffe, dass, wenn es uns gelingt, im Verfassungskomitee Vertrauen aufzubauen, dass dies auch positive Auswirkungen auf die anderen Themen haben könnte und dass dies sich dann positiv auf die Arbeit im Verfassungskomitee auswirken könnte. Immer wieder wird betont, dass im Verfassungskomitee das syrische Volk selbst verhandelt über eine neue Verfassung und freie Wahlen, sowie dass eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats als Friedensplan für das Bürgerkriegsland vorsieht. Doch dass auch die jeweiligen Verbündeten und die in den Krieg verwickelten Nachbarn viel mitzureden haben, wird deutlich am Reisemarathon, den der Norweger Geir Pedersen vor dieser Verhandlungsrunde absolviert hat. Er sprach nicht nur mit der syrischen Regierung von Machthaber Bashar al-Assad und dem oppositionellen syrischen Nationalrat SNC, sondern auch mit Vertretern der Türkei, Russlands, Ägyptens, der Arabischen Liga, des Irans, Dubais und Saudi-Arabiens. Der UNO-Syrien-Beauftragte kündigte an, über die Verfassung selbst soll nicht bei dieser Verhandlungsrunde gesprochen werden, sondern bei einem weiteren Treffen im nächsten Jahr. Im Januar, das sich auf die Verfassungsgrundsätze oder Grundprinzipien der Verfassung konzentrieren wird. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob eine bisherige Verfassung umgeschrieben werden soll oder ob ein komplett neuer Text formuliert werden soll. Einen genauen Zeitplan für die Verhandlungen will der UNO-Syrien-Beauftragte lieber nicht vorgeben. Eine Erfahrung sei, dass wenn man einen Zeitplan festlegt, bisher niemand in der Lage war, diesen auch einzuhalten. Die Genfer-Syrien-Verhandlungen verlaufen in Tippelschritten. Und ein Ausgang mit greifbaren Ergebnissen scheint alles andere als sicher.
Dietrich Kai-Meurer zum Auftakt der Syrien-Gespräche in Genf. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.